The final countdown. Ist die Welt noch zu retten? Der Radio 1 Radio Day.
Das Leben ist nicht fair, die Welt auch nicht und schon gar nicht das Klima. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Mal plakativ gesagt, Milliardäre und überhaupt Menschen mit sehr viel Geld zerstören das Klima. Zwar nicht allein, aber eben unverhältnismäßig stark. Und fossile Konzerne streichen Riesengewinne ein. Wie konnte das so kommen? Kaum jemand kennt die fossile Lobby Deutschlands besser als Annika Jöris. Sie ist Journalistin für Spiegel, Zeit und das Rechercheteam Korrektiv. Und sie hat das Buch Die Klimaschutzlobby geschrieben. Und auch eine Recherche zu Gazprom kürzlich veröffentlicht. Und wir sprechen jetzt mit ihr. Hallo, Frau Jöris.
Ja, hallo.
Ja, Deutschland war mal Vorreiter bei der Energiewende. Dann gab es einen Knick. Was ist da passiert?
Ja, das ist eigentlich eine ganz tragische Entwicklung, weil Deutschland wirklich mal ganz vorne dabei war, erneuerbare Energien, also Solar- und Windenergie, zu entwickeln. Und dann haben sich aber doch, wie soll ich sagen, die alten Mächte nochmal aufgeschwungen, diesen Fortschritt zu bremsen. Und damit meine ich eigentlich so die Großkonzerne, die über lange Jahre die Politik in Deutschland bestimmt haben, also RWE und E.ON. Und die haben dann zusammen mit den meistens mit Politikern und Politikerinnen von CDU und SPD dafür gesorgt, dass diese Energiewende wieder ausgebremst wurde und wir eigentlich doch noch bei Kohle und auch Atom noch lange Zeit blieben, sodass wir jetzt nicht so weit vorne sind, wie wir hätten sein können.
Hi, Annika, Raphael hier. Wie gehen denn genau, du hast RWE erwähnt, wie geht denn so ein Konzern vor? Wie geht denn eine Lobby davor, um so ein Energiewendegesetz zu sabotieren?
Also das ist das klassische Lobbying, was wir da beobachten konnten. Also beispielsweise, man trifft sich sehr häufig mit den entscheidenden Politikern, also beispielsweise lange Jahre mit Wirtschaftsminister Gabriel oder auch mit den Politikern in den einzelnen Stadträten im Ruhrgebiet beispielsweise, wo RWE ja herkommt. Aus Essen ist das ein Ruhrpott-Konzern, der da auch über die Stadtwerke lange Zeit Einfluss darauf geübt hat, dass man bei den alten fossilen Energien bleibt. Und dann werden Papiere geschickt vor wichtigen Verhandlungen im Bundestag und es wird einfach alles versucht, um die Gesetzgebung in die gewünschte Richtung zu bringen. Beispielsweise werden auch Studien veröffentlicht, die dann die Jobs in der Kohlebranche hochrechnen und damit sozusagen Argumente dafür liefern, doch noch länger an der Kohleindustrie hängen zu bleiben.
Aber sind ja wirklich ganz, ganz viele Jobs in den Erneuerbaren geschaffen worden. Aber da muss man sich einfach vorstellen, die Energiekonzerne geben den Politikern Vorlagen und diese Vorlagen landen dann in den Gesetzen oder wie ist das?
Tatsächlich ist das so. Ja. Also man kann einige, gerade aus den 2000er Jahren, wo so entscheidende Gesetze beschlossen wurden, kann man bestimmte Formulierungen von RWE dann wieder in den Gesetzen wiederfinden oder es finden sich dann in den Talkshows, wird dann gesagt, ja, es sind irgendwie hunderttausende Jobs in der Braunkohle gefährdet und das wurden halt diese Jobs immer hochgerechnet, wohingegen die bei den in den Erneuerbaren, wie du richtig sagst, die sind ja auch sehr viel flöten gegangen dann, weil die Energiewende so gebremst wurde. Und da ist eigentlich fast nichts passiert, obwohl da viel mehr Menschen mit zukunftsträchtigen Jobs ihre Arbeit verloren haben.
Und warum macht RWE das?
Naja, RWE hat halt die Energiewende verpasst, ne? Also wenn die schon 2000 gesagt hätten, okay, wir setzen jetzt auf Erneuerbare, hätten sie dann natürlich auch ihren Profit rausschlagen können. Aber sie wollten an ihrem alten Modell hängen bleiben. Also sie haben es halt nicht gesehen, dass man in Zukunft mit Öl und Braunkohle nicht viel weiterkommen kann. Und sind deswegen, ja, haben deswegen alles dafür getan, um ihr profitables Modell weiterzuführen. Also so simpel ist das. Es ging einfach um den Profit, der bestehen bleiben sollte.
In den letzten Monaten war ja auch mal wieder Gerhard Schröder das große Medienthema und die Rolle der SPD überhaupt. Inwiefern sind es da Verstrickungen, die das Ganze so starr gemacht haben, das System?
Ja, also genau, Gerhard Schröder ist, wenn man so will, die Spitze des Eisberges. Der ist jetzt sehr bekannt dafür. Er ist ja nun mal Ex-Bundeskanzler und im Gazprom-Vorstand ganz dicker Freund von Putin. Aber unter ihm, also auch in der zweiten und dritten Reihe, fanden sich sehr, sehr viele SPD- und CDU-Politikerinnen, weniger. Es war wirklich eher so Männerbünde, die da herrschen. Und die haben wirklich ganz viele Veranstaltungen zusammen gemacht. Die haben Thesenpapiere rausgegeben und immer dafür gesorgt, dass jetzt die Gaspolitik mit Russland weiterging. Also das Nord Stream gebaut wurde.
Du sagst also, dass Deutschland zu 50% von russischem Gas abhängig war, lag auch an der SPD und an Lobbybestrebungen gegenüber der SPD?
Absolut, ja. Also es finden sich durchaus auch CDUler darin, aber dieses Lobby-Netzwerk, was wir auch kurz bei Korrektiv so gezeigt haben, da finden sich außergewöhnlich viele hochrangige Genossen drin. Also wie gesagt, Gerhard Schröder ist einer, Gabriel, Manuela Schwesig, noch weitere, aber auch verschiedene Rechtsanwälte oder andere Stadtfunktionäre der SPD, die finden sich in diesem Netzwerk und die haben alles dafür getan, dass wir weiter Nord Stream bauen und weiter Verträge mit Putin schließen letztendlich.
Wie ließe sich das unterbinden?
Also ja, Lobbying ist immer schwer zu unterbinden, weil natürlich besteht immer so ein gewisser Austausch. Aber was, glaube ich, ganz wichtig wäre, ist erstmal grundsätzlich zu verbieten, nicht nur zu verzögern, dass Politiker, die einmal für bestimmte Konzerne eingetreten oder die einmal in der Politik waren, dass sie später nicht mehr bei den Konzernen angestellt werden können. Hätte Schröder nicht zu Gazprom wechseln können und hätte sich vielleicht auch zu seiner Regierungszeit schon mal anders verhalten. Also ich meine, wer einmal in der Politik war, darf danach nicht in die Konzerne gehen, mit denen er beschäftigt war. Das wäre sozusagen ein Vorschlag und natürlich auch mehr Transparenz. Was wird da eigentlich besprochen bei diesen ganzen hochrangigen Treffen? Welche Personen sind anwesend? Das ist eine Blackbox und da wird dann so bei viel Wein und Zigarillos werden Dinge beschlossen, die alle angehen, aber wir wissen nicht, was da eigentlich geredet wird. Also da fehlt natürlich die Öffentlichkeit einfach bei diesen ganzen Prozessen.
Das sagt Annika Jürres, sie ist Journalistin für den Spiegel, für die Zeit und das Rechercheteam Korrektiv und sie hat das Buch Die Klimaschutz-Schmutz, ganz wichtig, Schmutzlobby geschrieben und kürzlich auch eine Recherche zu Gazprom veröffentlicht. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.